Buongiorno und Servus zurück hier beim Blocktrainer Bitcoin Podcast. Ihr hört den Wochenrückblick. Es hat ein bisschen länger gedauert, ja, aus Gründen. Aber erstmal wollte ich Hallo sagen, der Phil hier und auf der anderen Seite der gute Mike.
Hola, hallo auch von mir.
Hola. Ja, aus Termingründen und Krankheitsgründen wurde es ein bisschen später tatsächlich. I'm so sorry. Aber da sind wir wieder. Was sagt denn eigentlich deine neue Timechain-Kalender-Clock, die ich kürzlich aus der Ferne begutachten durfte? Hast du die eigentlich? Sieht man die da irgendwo?
Nee. Ja, steht in der Küche tatsächlich.
Was hast du denn da gebaut? Möchtest du das vielleicht mal kurz erzählen?
Achso, soll ich es mal kurz erzählen? Wir sind, da werden wir später nochmal drauf eingehen, auf Madeira nochmal auf das Thema Blockclock zu sprechen gekommen mit mehreren Leuten. Und da die Dinger ja so verdammt teuer sind, zumindest aus meiner Perspektive, irgendwie um die 500 Euro oder so, oder mittlerweile sogar noch teurer. Und das ist mir einfach viel zu viel Geld dafür. Da bin ich lieber der Set-Stacker als der Blockclock-Investierer. Und es gibt jemanden dort vor Ort, oder es gab jemanden dort vor Ort, der hat selbst gebastelte Blockclocks im Prinzip oder eine Art Nachbau angeboten für knapp um die 160 Euro fertig gebaut. Ich glaube 130 oder so als Bausatz.
Das war in dem LM-Bit stand, ne? Einer von den
Ja, Leute genau, anders, richtig. Da saß auf jeden Fall jemand, der das, ich sag mal, angeboten hat. Auch ein cooles Projekt, kann man auf jeden Fall machen, aber ich hatte vor längerem schon mal nachgedacht darüber und habe das dann jetzt nach Madeira auch tatsächlich umgesetzt. Und zwar habe ich mir bei Amazon ein super günstiges Tablet gekauft, was knapp 60 Euro oder so kostet das. Und darauf dann einfach permanent mit, wie nennt man das, dauerhaft eingeschaltetem Screen sozusagen, den timechaincalendar.com, ich glaube .com ist es, ne? Ich bin mir gar nicht sicher.
Ja, ist Punkt ja, unter Timechain-Kalender findet man den.
Ja, genau, Timechain-Kalender, den Roman auch schon öfter gezeigt hat, wo er mal die Blockzeit rausliest und so weiter. Und ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man den irgendwie sich an die Wand hängt oder irgendwo hinstellt oder so, man halt öfter drauf guckt und immer so die aktuellen Infos hat, so Blockzeit in groß, in sehr groß, und dann sieht man so ungefähr, wie viele Blöcke sind es noch bis zum Halving und wann ist wieder Difficulty Adjustment, natürlich auch Preis und Moskau-Zeit und so weiter. Also alles, was man so an kompakten Infos irgendwie haben will. Und ja, finde die Darstellung eigentlich ziemlich cool, also grafisch gesehen. Und das mit dem Tablet finde ich eine coole, sehr, sehr günstige Alternative. Und deshalb habe ich das jetzt einfach mal so umgesetzt. Also wer da Bock drauf hat, einfach mal probieren.
Als günstige, leicht und schnell umzusetzende Blocklock-Ersatz, ja, genau.
Ja, ganz genau so. So würde ich das auch sehen.
Deshalb mal schauen, wie lange es hält, das günstige Tablet.
Das ist natürlich auch die Frage an der Stelle. Ja. Ich habe es einmal eine Nacht laufen lassen, ohne es am Akku zu haben, dann war es schon aus am nächsten Morgen.
Stellen Feuerlöcher bereit, kleiner Tipp.
Ja, genau, das wahrscheinlich auch. Ja, mal schauen, ob ich das jetzt wirklich dauerhaft so nutze oder so, das wird sich dann herausstellen. Aber so generell wollte ich die Idee einfach mal umsetzen und das ausprobieren. Und bisher finde ich es ganz cool.
So, und was sagt denn der gute Timechain-Kalender aktuell?
Ich sehe den gar nicht. Der sagt aktuell 834.240. Gerade eben reingekommen.
Habe ich auch.
Perfekt, dann sind wir uns da ja schon mal einig.
Hängt der ja schon an der Wand oder ist er im anderen Zimmer?
Nee, der ist ja bei mir in der Küche, wie gesagt. Ach so. Ich kann jetzt gerade nicht drauf gucken.
Schade, schade.
Ich habe jetzt tatsächlich auf mempool.space geguckt.
Ja. Okay, da gab es letzte Woche von der Stiftung Warentest ein Test über Bitcoin tatsächlich. Früher waren es mal nur Bügeleisen oder Telefongeräte oder ich weiß nicht was immer, aber mittlerweile testen die ziemlich viel auf Finanzprodukte und sowas. Und jetzt haben die tatsächlich Bitcoin getestet im Stiftung Warentest letzte Woche, wie gesagt. Das war ganz interessant, weil irgendwie man den Eindruck von vornherein schon hatte, dass das nicht so wirklich, wie sagt man,
objektiver Bericht war.
Ne? Objektiver Bericht war, sondern von vornherein schon irgendwie klar, wohin die Richtung da gehen soll. Ja. Das wurde absolut irgendwie auch von abgeraten, darin zu investieren und
Ja, der Titel war oder ist, Bitcoin ist kein sicherer Hafen. Das heißt, man startet schon mal sehr optimistisch, objektiv rein.
Ja, sehr neutral. Das ist ziemlich neutral.
Ja, neutral, genau, ja. Ja, eher weniger, ne? Also es wird sehr, sehr viel vor dem Thema, Bitcoin ist ein sehr hochvolatiles Spekulationsobjekt gewarnt und wirklich.
Ja, es wurden ziemlich schwache Argumente benutzt, ne? Also ich wollte gerade sagen, als Bitcoiner ist man das gewohnt, wenn man diese Art Artikel liest, ne? Das kennt man alles, das Muster.
Das auf jeden Fall. Ich wollte einfach nur sagen, also von Objektivität keine Spur.
Ja.
Ja, die Frage ist halt, ne, wie sinnvoll ist so ein Artikel auf einen Rohstoff wie Bitcoin. Man zu Gold schreibt man jetzt, glaube ich, auch nicht solche Artikel, oder? Also,
ja, dann wird nur Bezug wieder auf den Preis genommen. Die haben beispielsweise ja, also sie waren generell vor Investieren in Bitcoin. Ja, also das kann bis hin zum Totalverlust führen, laut Test, Stiftung Warentest, ja, danke. Und dann nehmen sie sich quasi das Jahr 22 irgendwie heran und nehmen also Bezug.
Im Prinzip haben die ja recht, es kann ja zum Totalverlust führen, wenn man keine Bitcoin hält, aber es ist nur ein bisschen falsch formuliert.
Ja, stimmt, das ist wahrscheinlich bloß ein Schreibfehler.
Ja, genau, ich denke auch, also sie haben einfach nur den Bezug auf das Fiat-Geld vergessen, aber im Prinzip haben sie ja recht, es kann zum Totalverlust führen, wenn man nur Fiat hält.
Ja, absolut. Ja, auf jeden Fall haben sie dann irgendwie dieses gängige Argument aus ihrer Sicht, dass Bitcoin ja auch ein Inflationsschutz ist, irgendwie so halbherzig widerlegt mit dem Jahr 22, wo der Kurs, der Europreis, der Dollarpreis nach unten ging für Bitcoin und haha, ist ja gar kein Inflationsschutz. Als Bitcoiner weiß man natürlich, an der Stelle sagt man meistens Zoom out, weil es natürlich nicht darum geht, Inflationsschutz für eine Woche zu haben, sondern das ist auf einen langen Zeithorizont irgendwie ausgelegt. Darum war das auch alles ein bisschen schwach.
Ja, sehr schwach.
Ja, das ist im Großen und Ganzen alles, was man zu diesem Testbericht wissen muss. Und abschließend hätte ich noch ein Urteil dazu, zu dem Bericht, und zwar ungenügend. Ja. Das ist mein Testurteil für den Testbericht. Ja, okay, was gab es da noch, Mike? Da gab es einen geheimen Plan.
Ganz spannender Artikel vom Tristan, hat Roman tatsächlich auch ein Video drüber gemacht und ich habe mir das auch mit wie soll ich sagen, sehr viel, ich weiß gar nicht genau, wie ich es schreiben soll, sehr viel Interesse einfach durchgelesen, weil ich das Thema sehr, sehr spannend finde, ob das jetzt wahr ist oder nicht und so weiter, da kann man dann auch drauf spekulieren. Es geht um das Thema der geheime Bitcoin-Plan der USA, also ob die USA tatsächlich sozusagen strategisch gerade Bitcoin kauft, um es jetzt extrem kurz auszudrücken, unterm Strich irgendwann hinzugehen und im Prinzip die Welt damit zu überraschen, ja, der US-Dollar ist jetzt Bitcoin gedeckt und überprüfbar und so weiter. Und damit ist der Dollar mal wieder die härteste und beste Währung der Welt. Denn BRICS-Staaten, ihr habt ja nur Gold und ihr könnt ja gar nicht beweisen, ob das Gold wirklich dahinter liegt oder ob ihr das nur erzählt. Wir können es aber. Hier ist unser Public Key. Guck mal, wie viel Bitcoin da drauf liegen. Damit decken wir jetzt die Dollar. Unsere Schulden sind dadurch extrem entwertet, weil Bitcoin eventuell bis dahin eine extreme Steigerung hingelegt hat. Also natürlich ist es alles sehr, sehr spekulativ, aber dieses Thema ist aus meiner Sicht extrem spannend und sehr, sehr interessant zu lesen und zu beobachten. Der Artikel heißt, wie gesagt, der geheime Bitcoin-Plan der USA. Und ich kann ihm nur jedem ans Herz legen, das einmal durchzulesen.
Ja, der Tristan ist da was ganz Heißem auf der Spur.
Genau, ganz genau. Also ich würde vielleicht so ein, zwei Sachen mal rausgreifen. Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen tiefer jetzt darauf ein.
Ich würde aber trotzdem empfehlen. Ich wollte bloß ganz kurz zum Einleiten noch sagen, dass die USA aktuell ungefähr 40% der Mining-Kapazität vom Netzwerk irgendwie repräsentiert im Land. Und es war also zum Vergleich, vor 4 Jahren waren es gerade mal 5%. Und man muss auch noch dazu sagen, dass natürlich vor 4 Jahren die Hashrate irgendwie, ich weiß nicht, bei vielleicht 200 oder so lag. Also Exahash pro Sekunde. Irgendwie sowas. Also
kommt super, wahrscheinlich
noch weniger. Wahrscheinlich noch weniger. Und jetzt sind wir ja bei, weiß nicht, 600, über 600
oder sowas. Ja, über 600 Exahash.
Also schon massiv angestiegen. Ja. Und der Großteil, wie gesagt, ein sehr großer Teil ist halt in den USA. Und ja, die Hashrate ist sehr stark gestiegen, auch im Bärenmarkt. Ne? Also spricht vieles dafür.
Also ich würde vielleicht mal so die Punkte für euch, die jetzt nicht den Artikel lesen wollen, aber trotzdem gerne ein paar Infos mehr dazu hätten, mal eben vorlesen, vielleicht noch mit so einem kleinen Kommentar dazu, aber so, einfach, dass man sich so ein bisschen Gedanken dazu machen kann. Und zwar aus der Sicht der USA jetzt geschrieben, also Schritt 1, überflute die Welt mit US-Dollar und löse eine globale Inflation aus. Aus meiner Sicht haben wir schon gesehen, ist auch schon länger her, ist über die Corona-Pandemie passiert. Da haben wir diese extremen Geldausweitungen gesehen. Schritt 2, erhöhe die Zinsen stark, um das verschuldete Europa, China etc. zu überrumpeln, provoziere Kriege, um weiter abzulenken. Ist aus meiner Sicht auch passiert. Zinsen sind auf jeden Fall stark gestiegen. Wir sind von einer fast Nullzins oder im Prinzip von einer Nullzinspolitik auf irgendwie 4,5% Leitzins gestiegen. Und Kriege haben wir auch, Gaza-Krieg, Ukraine-Krieg und bestimmt auch noch weitere, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Schritt 3, jage in der Zwischenzeit die Krypto-Ponzis in die Luft, also Thema FTX und so weiter, um alle zu verscheuchen und die Bitcoin-Preise so niedrig wie möglich zu halten. Könnte man aus meiner Sicht auch abhaken, den Punkt. Und zwar kommt jetzt Punkt 4. Vollziehe eine plötzliche Kehrtwende bei Bitcoin und bringe jeden amerikanischen Boomer, jedes Unternehmen, jeden Pensionsfonds und so weiter so schnell wie möglich über die BlackRock Spot ETFs dazu, in Bitcoin zu investieren. Das ist aus meiner Sicht das, was wir gerade sehen.
Stichwort ganz kurz, Stichwort ja. Pensionsfonds, kommen wir auch später nochmal drauf zurück.
Ja, genau, kommen wir gleich nochmal intensiver drauf, aber passiert momentan wohl auch sehr, sehr realistisch. Und jetzt geht's weiter, und zwar, während die BRICS-Staaten mit ihrem Gold herumspielen, China versucht, seinen Immobilien-Ponzi aufrechtzuerhalten und Christine Lagarde noch ein paar Hermes-Schals kauft. Also ein bisschen auch sarkastisch formuliert oder scherzhaft, aber unterm Strich natürlich schon so ein bisschen der Wahrheit entsprechend. Die USA monetarisieren ihre Schulden schnell mit gedruckten Dollars. BTC steigt auf über 10 Millionen US-Dollar und die US-Staatsschulden gehen auf null. US-Entitäten sind vor der Entwertung durch ihre Bitcoin-Portfolio-Versicherung geschützt. Also es ist jetzt ein Ausschnitt aus dem ganzen Artikel, der ist natürlich noch wesentlich umfangreicher, aber nochmal ganz doll der Hinweis, lest euch das mal durch, ganz, ganz spannend. Ist natürlich reine Spekulation, wir wissen es natürlich auch nicht, aber...
Ich weiß gar nicht genau, ob du es jetzt am Anfang gesagt hattest. Das war aus einem Tweet von einem X-User, ne? Stackholder ja, heißt der Mann. Ja. Ja. Aber sehr interessant auf jeden Fall, die Punkte, ja.
Genau, also wir machen ja sonst immer nur so grobe, sage ich mal, gehen wir über die Artikel rein, aber das fand ich jetzt doch schon sehr, sehr interessant. Da wollte ich euch zumindest ein bisschen mehr Input mitgeben.
Ja, ist ein super spannendes Thema auf jeden Fall und bietet unglaublich viel Raum für Spekulation. Also, ja, da bin ich auch sehr gespannt, was da die nächsten Jahre rückblickend vielleicht, wenn es rauskommt, was da genau wirklich wann abgelaufen ist.
Genau, das denke ich auch, dass es auf jeden Fall noch ein paar Jahre dauern wird, bis sich eventuell das, was wir gerade gesagt haben, bestätigen könnte. Denn würde das jetzt zeitnah schon passieren, denke ich, würden die USA sich diesen Plan wieder kaputt machen. Von daher bleibt das sehr, sehr spannend und abzuwarten.
Dazu kann man vielleicht noch erwähnen, dass Edward Snowden letztens auch was prognostiziert hatte. Er hatte da irgendwie gesagt, dass ein Land dieses Jahr noch bekannt geben wird, dass...
Ja, dass es im Prinzip Bitcoin stackt oder sogar meint,
genau.
Im Hintergrund, ne? Genau so nach
Sachen. Ja, genau. Und er klang da auch sehr überzeugt irgendwie davon. Da weiß man nicht genau, was jetzt dahinter ist, aber wir werden es sehen dieses Jahr, was da noch passiert. Und allgemein gibt es halt natürlich auch den Trend, dass sich ein bisschen mehr vom Dollar abgewandt wird, ne? Nicht allein durch die BRICS-Staaten, sondern auch ganz interessant, letztens Macron, der französische Präsident, hatte auch schon darauf hingewiesen, sich ein bisschen unabhängiger vom US-Dollar zu machen, also mit Hinblick auf Europa.
Wäre der Wunsch, aber er ist natürlich vom Euro abhängig, deshalb ist es nicht so einfach, das zu machen. Ne? Aber ja, genau, zumindest gab es da diese Stimmen, die da ein bisschen lauter wurden und das ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich bei den eher,
ja, auf jeden
aus meiner Sicht, eher USA-hörigen Europa, ja. wenn man so formulieren möchte. Ich würde sagen, wir belassen es bei dem Thema und springen zum nächsten, was dann da aber auch nochmal reinspielt. Und zwar, der US-Staat Arizona hat über dem Senat, beziehungsweise im Senat abgestimmt, dass die Bitcoin-ETFs, und jetzt frag mich nicht genau welche, aber es werden wahrscheinlich mehrere dann sein, unter anderem der von BlackRock, Fidelity und so weiter, in die Pensionsfonds aufgenommen werden sollten. Das Ganze ist tatsächlich durch mit 16-13 Stimmen und einer Enthaltung und wird jetzt im Repräsentantenhaus erneut abgestimmt. Aktuell, zumindest so wie ich das hier herausgelesen habe, wird das wohl keine große Hürde mehr sein, sondern ist eher mehr so eine Art Standard-Bürokratie-Verfahren und man wird dem Ganzen wohl positiv entgegenschauen oder geht von einer Zustimmung aus. Extrem spannend aus meiner Sicht, wenn da die ersten Pensionsfonds der einzelnen Bundesstaaten in den USA anfangen, sich damit zu beschäftigen und diese ETFs dann mit aufzunehmen in den Pensionsfonds. Sollte das jetzt wirklich durchgehen, wovon man momentan, wie gesagt, ausgeht, könnte das natürlich zu so einer Welle führen, dass mehrere oder viele Bundesstaaten sowas machen. Und wenn sich das Ganze über die nächsten Jahre dann auch noch positiv auswirkt, dann, es ist natürlich, zieht es umso größere Kreise, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Ja, und es ist genau halt der Punkt, was wir eben in dem Artikel davor hatten, der Schritt 4, wo es darum ging, dass jeder amerikanische Boomer, jedes Unternehmen, jeder Pensionsfonds und so weiter Bitcoin investiert. Also, ne, da schlägt das genau rein in die Kerbe. Und genau wie du eben schon meintest, ja, vielleicht werden da andere sich das auch angucken und je nachdem, wie die Integration abläuft und was für Auswirkungen, wie positiv das verläuft, werden es andere vielleicht nachahmen. Das ist auch ja gerade aktuell auch wieder Thema in Deutschland, ne? Rente, Rentensystem, Ponzi-System. Womit werden eigentlich die ganzen Rentner in Zukunft bezahlt? Ja, wäre vielleicht eine Lösung. Ne?
Bitcoin.
Hallo, Herr Lindner. Ampel, hallo. Ja.
Genau, hier wird erstmal noch weiter verteufelt, das ist meine persönliche Meinung. Dann irgendwann, wenn es mal wieder zu spät ist, springt man auch in Deutschland oder in Europa auf den Zug auf.
20 Jahren überlegt man, ob man vielleicht irgendwo in irgendeine Aktie investiert oder keine Ahnung. Ja, gut.
Nun ja.
Dann gab es ähnliche News noch von, das heißt ähnliche, aber auch aus den Staaten. BlackRock will tatsächlich BTC in weiteren Fonds implementieren irgendwie, in breiter diversifizierten. Das gibt da den Global Allocation Fonds. Der Fonds hat einen Vermögenswert von ungefähr 18 Milliarden US-Dollar und ist, wie gesagt, relativ breit aufgestellt mit Aktienanleihen und anderen Geldmarktinstrumenten, also internationale Aktien auch. Und vielleicht geht der Trend ja dahin, dass es in Zukunft in mehreren verschiedenen Assets auftaucht, dass es irgendwann halt dazugehört, dass irgendwo überall so ein bisschen Bitcoin beigemischt wird. Das liest man so ein bisschen aus dieser News heraus, oder?
Ja, ich denke auch, dass die genehmigten ETFs jetzt erstmal ein bisschen akkumuliert haben. Mal gucken, wie das Ganze am Markt ankommt. Das waren die erfolgreichsten ETF-Starts aller Zeiten. Mit nach, was sind es jetzt, ungefähr 60 Handelstagen oder so, über 10 Milliarden Dollar schon. Es sind die diese Marke auch am schnellsten erreicht haben. Und das ist natürlich ein sehr, sehr positives Zeichen. Bedeutet einfach, am Markt ist der Bedarf dafür da. Und das lässt so ein Unternehmen wie BlackRock, Fidelity und so weiter sich nicht entgehen. Die werden das Ganze auf die Zeit gesehen einfach in immer weitere Fonds und so weiter einbauen. Und wird das Ganze einfach immer größer. Also diese Preissprünge, die wir jetzt so gesehen haben, werden wir gleich auch nochmal drauf eingehen, werden wahrscheinlich noch wesentlich größer werden. Also über die Zeit zumindest gesehen.
Ja, Preissprünge. Apropos Preissprung. Wo sind wir aktuell denn hingesprungen? Die Rallye geht weiter. Also
die Rallye geht weiter.
Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir jetzt ungefähr bei, ich glaube, 71.500.
Wir waren schon über 72 eben.
Waren wir schon über 72?
Ich habe es nicht offen gerade. Moment, ich guck mal ganz kurz. 72,5 tatsächlich.
72,5. Ja. 72.500 US-Dollar.
Dollar, Entschuldigung, Dollar. Also ich
gucke mir genau.
Den Dollarkurs an, ja.
Ja, sind wir mittlerweile schon, genau. Wir haben übrigens auch jetzt, ich glaube, gestern war es Silber geflippt. Das, die Marktkapitalisierung von Silber, glaube ich, war mit 1,33 Billionen US-Dollar beziffert. Und Bitcoin kratzt jetzt oder hat wahrscheinlich jetzt schon knapp die 1,4 überschritten. Und somit ist der nächste Gegner Google, richtig? Alphabet.
Die Mutterfirma von Google, absolut, das stimmt, ja. 1,425 Billionen Euro oder Trillionen Dollar Marktkapitalisierung. Ich glaube, Google bzw. Alphabet liegt so bei 1,8 irgendwas. Irgendwie so. Also ist nicht mehr so der Riesensprung.
Ah. Ja, genau.
Genau, also mehr oder weniger nehmen wir gerade tatsächlich zum All-Time-High auf, zum neuen All-Time-High. Ich glaube, wesentlich höher stand Bitcoin noch nie.
Das haben wir ja, aber wir haben ja noch nicht, also das inflationsbereinigte All-Time-High wäre ja dann bei ungefähr so rechnerisch 76,5, ne?
Das ist absolut wahr, das stimmt.
Ab dem Punkt könnte man dann sagen, in gleicher Kaufkraft gemessen hätten wir dann ab dem Punkt ein neues All-Time-High.
Wahnsinn,
ja.
Oder? Nur 2 Jahre und man braucht irgendwie knapp, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, 9.000 Dollar mehr pro Bitcoin, um die Kaufkraft tatsächlich auszugleichen. Ne? Also ist auch nicht zu unterschätzen, diese.
Das ist schon heftig, ja. Dann gab es Neuigkeiten aus Sachsen. Wieder mal Sachsen. Sachsen ist ja bekanntlich, wie wir wissen, das Bundesland mit einer der größten Bitcoin-Stacks.
Ja, absolut wahr.
Wenn es ein eigenes Land wäre, wäre es auch eins der Länder mit den bekannt größten Bitcoin-Stacks. Das ist eigentlich ziemlich witzig. Ja, und zwar gab es da Neuigkeiten. Also, um da mal kurz das aufzugreifen, das Thema. Es gab ja diese Seite Movie2K. Die wurde 2013 stillgelegt und die Betreiber, ein 40-jähriger Immobilienhändler und ein 37-jähriger polnischer Programmierer, wurden 2019 festgenommen, zeigten sich jedoch recht kooperativ Und wie auch immer es geschah, auf jeden Fall wurden zu der Zeit knapp 50.000 Bitcoin auf das BKA-Wallet übertragen. Die hatten damals einen Wert von 5 Millionen Euro. Finde ich auch ganz witzig. Was haben sie heute, Mike?
Ich habe es ja auch gelesen hier und ich bin der Meinung, aktuell sind es knapp 3 Milliarden Euro.
Ja, genau.
Ja, Wahnsinn.
Ja. Richtig krass.
Ja.
Ja, auf jeden Fall gibt es, wie es jetzt aussieht, ist es nicht ganz geklärt, ob die jetzt wirklich komplett aus illegalen Machenschaften, aus illegalen Geschäften heraus entstanden sind oder ob er vielleicht auch die legal erworben hat oder sich bezahlen lassen hat oder wie auch immer. Er hat ja, wie gesagt, als Immobilienhändler und die Verteidigung baut eventuell genau darauf auf, das irgendwie jetzt zu beweisen oder klarzustellen und dann in dem Fall würde er natürlich einen Teil davon behalten dürfen beziehungsweise zurückbekommen. Ja. Nur um das nochmal klarzustellen, wer das vielleicht nicht mitbekommen hat oder die Seite nicht kennt, Movie2K war damals eine der größten oder die größte illegale Streaming-Plattform, wo man Kinofilme und Serien und dergleichen sich streamen konnte. Ne? Das ist der Nachfolger von Kino.to gewesen, also die sind beide sehr, sehr groß in diesem Business gewesen, ja.
Genau, ich glaube, Kino.to war so ein bisschen bekannter oder der bekanntere Name, aber ja. Die beiden haben dann tatsächlich danach Movie2K gegründet.
Der wurde ja. Die ganzen Jahre danach auch immer wieder neu aufgegriffen. Also die Marke, der Markenname Kino.to, der gilt bis heute. Es gibt bis heute noch Streaming-Seiten, habe ich gehört, ja. Die Kino.to oder Kino.to-X oder in irgendwelchen Abwandlungen sind, aber das besteht bis heute, ja. Das ist vielen Leuten ein Begriff in der Szene.
Yes. Ja, ich würde sagen, jetzt berichten wir noch ein kleines bisschen von unserer doch sehr abwechslungsreichen und schönen Woche in Madeira, oder?
Ein kleines Reiserevue. Review.
Ja, genau.
Ein kleiner Reiseblog. Sagt man das so? Ja.
Genau. Ja. Also, am Sonntag um so und so viel Uhr ging unser Flug. Nein, Spaß. Nein, wir waren eine Woche auf Madeira, von Sonntag bis Sonntag tatsächlich. Und haben ein bisschen privates Vergnügen gehabt, haben ein bisschen das Wetter genossen und den leckeren Fisch vor Ort auch mehrfach genießen dürfen.
Wir sind Enduro gefahren, ja.
Genau, wir sind Enduro gefahren zusammen, das haben wir uns dann spontan gebucht, wir haben beide Motorradführerschein und irgendwie kam die Idee dann auf, dass man könnte doch mal schauen, ob man das machen kann. Und ganz witzig jetzt, kleine Anekdote dazu, wir kamen morgens bei diesem Enduro Touren-Typen an und kam da rein und hat schon einer von den anderen Teilnehmern, da waren noch vier andere Jungs dabei, aus Irland, mit dem wir das da den ganzen Tag gemacht haben, plus zwei Guides. Und der eine hatte schon so ein Bitcoin mit, ich sag jetzt mal, T-Shirt an. Er muss ja jetzt nicht den Namen ungefähr dann raushauen. Und dann, hast du auch einen Bitcoin-Bezug und bla bla bla. Und dann hat er gesagt, ja, er macht schon seit 4 Jahren, arbeitet er Vollzeit in Bitcoin, macht Beratung und so weiter. Und da war es natürlich ab da schon ein absolut gelungener Tag. Also wir haben uns eigentlich den ganzen Tag nur über Motorräder und Bitcoin unterhalten und haben die Guides georange-pillt und einfach legendärer Tag. Absolut cool.
Ja, einige sind gestürzt, andere weniger, andere mehr. ohne darauf mehr
eingehen. Ein bisschen Schwund ist immer.
Ja, war grandios. Genau, das war so ein bisschen das Rahmenprogramm, was wir gemacht haben, bevor es dann auf die Konferenz da ging. Die Bitcoin Atlantis, die erste Bitcoin-Konferenz im Atlantik sozusagen.
Yes.
Und auch generell auch auf Madeira.
Ja. Mit sehr bekannten Speakern und
absolut und hochkarätigem Line-Up, würde ich mal sagen. Ja. Da haben nicht viele gefehlt. Also,
das stimmt.
Die haben wirklich alles da aufgefahren bekommen. Also ich denke mal, viele haben das auch genutzt, um so ein bisschen Urlaub zu machen. Aber wirklich einiges da. Also Michael Saylor war da, Jack Mellers war da, Jack Dorsey, die ganzen Jacks, ne? Und macht so viele andere noch.
Hat sich auch ein Herr Gigi dort herumgetrieben.
Ein Herr Gigi hat sich rumgetrieben, ja. Ja, es gab auch viel Side-Events. Es gab einige Barbecues davor auch noch von Wasabi zum Beispiel, dem Wasabi-Wallet, ja, nicht von dem Meerrettich. Und noch ein paar andere kleine Events drumherum.
Ja, eine also Katamaran-Tour. Die haben wir nicht mehr mitbekommen, weil wir einen Tag vorher leider schon nach Hause geflogen sind. Aber ja, die gab es auch noch.
Genau. Ja, da gab es einige Sachen, wo sich dann verschiedene Bitcoiner rumgetrieben haben. Also es haben sich da wirklich die internationale
Bitcoin-Runners und alles Mögliche, ne?
Die internationale Bitcoin-Community da getroffen. War echt schön.
Ja.
Und die Location war ein Stadion. Und das war eigentlich auch ganz cool, ne? Die hatte der Außenbereich, also im Innenbereich des Stadions, quasi auf dem Rasen, wo sonst Fußball gespielt wird, war dann die Bühne aufgebaut und eine lange Seite der Tribüne war dann der Zuschauerbereich sozusagen. Und wenn man da einmal rausgekommen ist auf den Außenbereich, was aber noch innerhalb vom Stadion war, aber es war alles offen, es war nicht geschlossen, konnte man dann rausgucken und über das weite, die Hauptstadt von Madeira, Funchal, gucken und das Meer sehen. Und das war schon recht cool. Die Berge im Hintergrund,
war schon nice. Absolut. War auch ganz gut organisiert. Einen großen Kritikpunkt muss man an dieser Stelle trotzdem aussprechen. Das ist auch bei den Veranstaltern schon angekommen. Und ich kann persönlich tatsächlich ehrlich nicht nachvollziehen, warum man das so gemacht hat. Aber da ist auf jeden Fall ein großer Fehler passiert. Und zwar wurde mit den Kameras relativ häufig tatsächlich ins Publikum geschwenkt. Was für normale Veranstaltungen völlig in Ordnung ist, aber für eine Bitcoin-Veranstaltung, wo die Leute doch die Privatsphäre sehr schätzen, war das aus vieler Bitcoiners Sicht nicht angebracht. Und das war auch scharfe Kritik, die sich schnell rumgesprochen hat.
Ja, ich vermute mal, die hatten ja recht professionelle Kameraleute da am Start mit professionellem Equipment. Ich vermute mal, das sind die Leute, die da generell auch im Stadion da arbeiten und die hat man vielleicht
nicht. Ja, aber die muss man ja briefen.
Genau, die hat man nicht ordentlich.
Das ist der Punkt, der aus meiner Sicht vorzuwerfen ist und das sollte man auf jeden Fall besser machen.
Ja. Und der andere große Kritikpunkt: Es gab am Anfang nur eine Kaffeemaschine und das geht gar nicht. Ja.
Also, das habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen.
Ach, ja, das war. Darum sind ja auch ganz viele außerhalb im Stadion ihren Kaffee holen gegangen. Ne?
Das war aber gut und das war nämlich sehr lecker und bei diesem Bäcker, der ein Stück den Berg hoch war und zu unserer aller Überraschung, man konnte mit Bitcoin zahlen. Das war auch cool.
Richtig, ja. Das blieb auch generell nicht aus in der Woche, wo die ganzen Bitcoiner sich da rumgetrieben haben auf der Insel. Es wurden natürlich auch einige Locations oder auch Taxifahrer, glaube ich, war das auch dabei, wurden dann auch georangepillt, die dann Bitcoin akzeptiert haben ab dem Zeitpunkt. Das war auch ganz lustig zu sehen. Ja, und die Eröffnungsrede von Jack Mallers, ne, CEO Strike, wer ihn nicht kennt, die war auch schon ziemlich cool, muss ich sagen. Die habe ich letztens in der Aufzeichnung gesehen. Ich war live nicht da dabei.
Ich auch nicht, ich habe das verpennt.
Ich auch.
Am ersten Tag war ich auch irgendwie 2 Stunden zu spät.
Aber ganz ehrlich, ich verpasse das immer. Bei jeder Konferenz, wo ich bin, ich bin nie bei der Eröffnungsrede dabei. Ja, egal,
anderes Aber Thema. Kann man jedem nur empfehlen. Ich habe es mir auch später angeguckt, weil alles aufgezeichnet wurde, was im Stream lief. Also alle Streams wurden tatsächlich komplett aufgenommen von der Satoshi Stage, was die Main Stage war. Und dann die, wie hieß sie noch? Hacker Stage?
Ach, die Open
Source Stage, genau.
Open Source Stage,
das war so die zweitgrößte Bühne, wo auch sehr viele und auch interessante Talks stattgefunden haben. Auch einer, der von 21 hat dort mitgesprochen, der Jan Paul, ich denke, das darf man sagen.
Von Notsignal.
Hat da gesprochen und das war ziemlich cool. Von daher, wer Bock hat, einfach mal auf YouTube Bitcoin Atlantis suchen. Und da kann man sich alle Streams oder alle Talks, die einen interessieren, in Ruhe reinziehen.
Ja, und die Rede von Jack Mallers fand ich gerade auch eigentlich ganz cool. Das war also ziemlich bullige Rede, aber ist auch gut geeignet, um sie No-Coinern oder Neulingen im Space zu schicken, sage ich mal. Zwar auf Englisch, aber das war schon sehr an Leute gerichtet, die dem man Bitcoin etwas näher bringen will. Dafür war das ganz
absolut.
Gut.
Absolut. Hieß auch Bitcoin 101, also so dass der Einstieg in Bitcoin und absolut toll gemacht. Ganz oft auf die Arbeiten von Gigi referenziert, hat Jack sich auch mehrfach für bedankt, dass er das so machen durfte und ganz, ganz toll vorgetragen. Aus meiner Sicht hatte er ein großes Talent für Präsentationen, also das macht er extrem gut.
Ja. Genau, Ijoma hat auch mal in kleinerer Runde auch gelobt, was für ein guter Redner der Jack Mallers ist. Und das ist natürlich auch schon ein gutes Lob von Ijoma Mangold, das zu kriegen.
Ja, und es gibt auch noch, kann man ein bisschen Werbung mal für machen, weil es wirklich eine ganz tolle Folge war. Ich habe sie mir schon angehört. Und zwar haben jeweils einzeln bei den Kollegen von Notsignal einmal Gigi und einmal Ijoma, ich glaube in umgekehrter Reihenfolge, erst Ijoma und dann Gigi eine Folge aufgenommen. Und jetzt wurde das Ganze nochmal zusammen aufgenommen, wo sie sich tatsächlich physisch mal gegenüber saßen und nicht nur alles remote aufgenommen wurde und hatten eine ganz, ganz tolle Unterhaltung, auch wieder geleitet vom Jan Paul vom Notsignal Podcast. Wer da Bock drauf hat, auf jeden Fall mal reinhören, war eine extrem spannende Unterhaltung.
Jan Paul und Chris haben das, glaube ich, gemacht zusammen. Das war in der Notsignal-Finca, da waren wir ja auch einen Abend vor der Konferenz.
Genau, da wurde aufgenommen,
da haben die Notsignaler zum kleinen Abend auch geladen, zum kleinen Umtrunk. Da waren wir auch mit einem Bitcoiner, das war auch sehr schön, muss ich sagen. Und war eine coole Woche.
Auf jeden Fall, hat mega Laune gemacht.
Ja, was gab es noch? Dieses jetzt am Dienstag ist wieder eine Bitcoin im Bundestag Reise-Tour, wo sich ein paar Bitcoiner in Berlin treffen und ein bisschen dem Bundestag gezeigt bekommen und noch ein paar andere Sachen. Bin ich auch schon ganz gespannt drauf. Allerdings weiß ich nicht genau, wie der Verlauf jetzt sein wird im Hinblick auf den Bahnstreik, der jetzt gerade wieder rumspukt in Deutschland. gruselig, gruselig. Naja. Auf jeden Fall ist das auch noch und das war es eigentlich so an Events, würde ich sagen, die jetzt gerade waren oder sind.
Ja, ich glaube, ist noch ein bisschen länger hin, aber wir hatten auch über den Bitcoin-Block in Köln gesprochen. Also da wird dann der dritte stattfinden, ist aber erst im Mai, also das hat noch ein bisschen Zeit.
Das ist noch ein bisschen hin, ja. Ja,
ganz genau. Ja, dann gibt es noch eine Nachricht von mir persönlich und zwar, wie soll man das sagen, aus Gründen habe ich mich dazu entschlossen, dass das hier tatsächlich meine letzte Wochenrückblick-Folge ist. Eventuell bin ich vielleicht irgendwann nochmal zwischendurch als Gast dabei, aber das will ich jetzt mal nicht prognostizieren, das schauen wir dann mal. Und von daher hoffe ich, das passt ja jetzt ganz gut zum All-Time-High, habe ich gedacht, ich formuliere es einfach mal so, dass ich hoffe, dass ich euch mit meinem Dazutun hier schön durch den Bärenmarkt begleiten konnte und dass ihr den ein oder anderen unterhaltsamen Lacher hattet und gute Informationen bekommen habt. Und wünsche euch alles Gute im Bullenmarkt.
Kaum ist All-Time-High, setzt er sich ab in den Süden.
Obwohl es damit überhaupt nichts zu tun hat. Also mal ganz offen, ehrlich ausgesprochen, das hat damit nichts zu tun. Das ist einfach eine persönliche Entscheidung jetzt. Und hat mit dem Bitcoin-Kurs tatsächlich nichts zu tun. Nur, dass das ganz klar ist.
Ja.
Naja, alles gut.
Ja, was soll ich dazu sagen? Ich brauche ein Taschentuch für meine Tränen.
Ja. Ich schicke dir ein digitales rüber.
Ja, wir wollen ja eigentlich mal etwas positiv abschließen. Ich habe gerade nichts.
Ja, ich hab das All-Time-High ja erwähnt, das war ja positiv.
Okay. Ja, liebe Leute.
Ja, ich bin ja nicht aus der Welt. Den einen oder anderen werde ich garantiert auf den einen oder anderen Veranstaltungen mal sehen und treffen. Und freue mich drauf, wenn wir ein Bierchen trinken. Immer gerne.
Ja, wir treffen uns an dem Biertab.
Genau.
Alright. Dann lassen wir die Folge mal ausklingen. Wie gesagt, ich hoffe, bis zur nächsten dauert es nicht so lange. Das war jetzt eine etwas größere Lücke. Tut mir auch leid. Hat sich leider so ergeben. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und freue mich, wenn ihr nächstes Mal nochmal dabei seid. In welcher Konstellation hier auf der Seite auch immer. Wir werden sehen.
Ganz genau. Von mir auch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an euch alle. Und wir sehen uns. Ciao.
Tschüss.